Die Volksrepublik China feiert heute ihren 70. Gründungstag. Mit viel Pomp und natürlich einer obligatorischen Militärparade wurde der Jahrestag begangen. Staatspräsident Xi Jinping nahm heute Morgen in Peking die Militärparade mit über 15.000 Soldatinnen und Soldaten ab. In einer Ansprache formulierte Staatspräsident Xi den Großmachtsanspruch der Volksrepublik folgendermaßen: Das sozialistische China steht heute stolz im Osten der Welt. Keine Macht kann den Status unseres großen Mutterlandes erschüttern und keine Macht kann den Fortschritt des chinesischen Volkes und der chinesischen Nation aufhalten. Der Fortschritt und die Entwicklung Chinas ist in der Tat atemberaubend. Von einer feudalen Halbkolonie wurde China seit der Ausrufung der Volksrepublik zu der zweitgrößten Wirtschaftsmacht in der Welt. Diesen Aufstieg zeichnet Felix Wermheuer in seinem im Papirossa Verlag erschienenen Buch Chinas große Umwälzung, soziale Konflikte im Aufstieg im Weltsystem nach. Wermheuer ist Professor für moderne China-Studien an der Universität Köln und studierte zuvor die Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas an der Volksuniversität in Beijing. In Chinas große Umwälzung beschreibt Wermheuer die sozialen und politischen Umbrüche in China seit der Gründung der Volksrepublik. Um das zu tun, hat Wermheuer zwei theoretische Bezugspunkte. Zum einen die Kapitalismusanalyse von Karl Marx, zum anderen die Weltsystemtheorie von Immanuel Wallerstein. Um China zu betrachten, nimmt er von Marx unter anderem die Definition des Kapitalismus als warenproduzierende Gesellschaft, die Arbeitswerttheorie und die Analyse der Produktionsverhältnisse. Das macht er, um unter anderem der Frage nachzugehen, ob es sich beim heutigen China um ein, wie eingangs erwähnt, im Zitat von Staatspräsident Xi, um ein sozialistisches oder um ein staatskapitalistisches Land handelt und welche Klassenverhältnisse in China herrschen. Vom kürzlich verstorbenen amerikanischen Soziologen Immanuel Wallerstein nimmt Wermheuer die Weltsystemtheorie, um die Einbettung Chinas in globale ökonomische und politische Zusammenhänge zu analysieren. Kurz zusammengefasst geht die Weltsystemtheorie davon aus, dass sich seit dem 16. Jahrhundert ein kapitalistisches Weltsystem herausgebildet hat, in dem die einzelnen Länder durch globale Produktionsketten verbunden sind. Durch den Stand in der Hierarchie der globalen Produktionsketten unterteilt die Weltsystemtheorie die Länder in Peripherie, Semiperipherie und in Zentren. In der Peripherie werden hauptsächlich Rohstoffe produziert und geliefert. In der Semiperipherie gibt es eine sich entwickelnde Industrie und in den Zentren gibt es Hochtechnologieproduktion. Und die Produkte stehen am Ende der globalen Wertschöpfungskette. Chinas große Umwälzung ist in zwei große Abschnitte unterteilt. Auf den ersten 130 Seiten wird die Entwicklung Chinas im Weltsystem nachgezeichnet. Im zweiten Teil werden die sozialen und ökonomischen Umwälzungen innerhalb Chinas näher betrachtet. Nach dem Sieg der Kommunisten im Bürgerkrieg und der Ausrufung der Volksrepublik am 1. Oktober 1949 gehörte China immer noch zur Peripherie. Zwar konnte China den Status als Halbkolonie endgültig abschütteln, aber um diesen Status zu sichern, rief die Kommunistische Partei Chinas das Ziel aus, China in schnellstmöglichem Tempo zu industrialisieren. Damit orientierte sich China zunächst am Entwicklungsmodell der Sowjetunion. Nach dem Bruch mit der Sowjetunion 1969 begann China, sich neue wirtschaftliche Bündnispartner zu suchen und gab dann Stück für Stück die Leitlinie der ökonomischen Autarkie auf. 1972 nahm China dann symbolträchtig politische und wirtschaftliche Beziehungen zu den USA auf. In den 1980er Jahren folgte unter Deng Xiaoping eine neue Wirtschaftspolitik, die Stück für Stück marktwirtschaftliche Elemente zuließ und zur wirtschaftlichen Öffnung für westliche Konzerne führte. Vor dem Hintergrund der Weltsystemtheorie zeichnet Wermheuer nach, dass China sich aus der Abhängigkeit von Kolonialmächten und den Staaten des Westens lösen konnte und im Gegensatz zu anderen Kolonien sich von der Peripherie hin zur Semiperipherie entwickeln konnte und nun den Sprung zum Hochtechnologieland ansetzt. Der erste Abschnitt des Buches beschreibt diese Entwicklung im Kontext der globalen Entwicklung und betrachtet daher nicht nur China und die sozialistischen Länder. So geht Wermheuer auch auf die Entwicklung der kapitalistischen Länder und ihre Beziehungen mit China ein und zieht so zum Beispiel einen Vergleich zwischen der Entwicklung des Neoliberalismus im Westen und der marktwirtschaftlichen Reformen in China und führt beide Aspekte auf weltwirtschaftliche Entwicklungen zurück, denen beide Systeme unterworfen waren. Der erste Abschnitt des Buches lässt sich daher nicht nur als Geschichte der Entwicklung Chinas lesen, sondern auch als ökonomische und politische Weltgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der zweite Abschnitt des Buches geht den sozialen, ökonomischen und politischen Umwälzungen nach, welche in den letzten 70 Jahren in China stattgefunden haben. Der zweite Abschnitt beginnt mit einer Darstellung der Mao-Ära und dem Versuch der kommunistischen Partei, den Sozialismus in China aufzubauen. Wemheuer erklärt hier zum Beispiel die ökonomischen und sozialen Einteilungen der Bevölkerung, welche bis heute in China nachwirkt. Er beschreibt, dass in China nach der Staatsgründung eine Gleichheit der Lebensstandards und der Klassenverhältnisse angestrebt wurde, aber soziale Ungleichheit trotzdem fortbestand. Zu den Faktoren, die dazu führen, zählt Wemheuer die Geschlechterverhältnisse in China ebenso wie die Veränderung des Klassenstatus nach der Revolution sowie den Unterschied zwischen Stadt und Land. In der Mao-Ära wurden ehemalige Grundbesitzer enteignet und die Eliten der Zeit vor der Revolution büßten damit ihren sozialen Status ein. Dagegen brachte der Status in der Parteihierarchie eine neue Strukturierung von Privilegien hervor. Die Einteilung von Land- und Stadtbevölkerung sorgte auch für soziale Unterschiede. Seit 1958 werden alle Chinesen in Stadt- oder Landbevölkerung eingeteilt. Diese Einteilung nennt sich auf Chinesisch Huku. Der Huku teilt der Stadt- und Landbevölkerung jeweils bestimmte Privilegien und Pflichten zu. Die Stadtbevölkerung hatte bis in die 80er Jahre ein Recht auf einen festen Arbeitsplatz in der Industrie und dürfte bis dato in den Städten arbeiten. Der Landbevölkerung ist dagegen verboten, in der Stadt zu arbeiten und war dazu verpflichtet, in den Landkooperativen zu arbeiten. Dafür hatte die Landbevölkerung Anspruch auf staatseigenen Boden, um Subsistenzwirtschaft betreiben zu können. Die soziale Hierarchie war nicht statisch im China der Mao-Ära, denn allein in der Kulturrevolution verloren viele Kader ihren Posten. Die Wirtschaftspolitik Maos mit dem großen Sprung nach vorn und die Kulturrevolution ordnet Wemheuer in die damals vorherrschenden Bedingungen ein, ohne das damit verbundene Leid der Bevölkerung zu relativieren. In den folgenden Kapiteln beschreibt der Autor die Entwicklung Chinas vom, wie er es einordnet, Semisozialismus der Mao-Ära hin zum Staatskapitalismus des heutigen Chinas. Dabei spielte die Reformära der 80er und 90er Jahre eine wichtige Rolle. Hier greift Autor Wemheuer wieder Marx auf und beschreibt die Entwicklung als ursprüngliche Akkumulation. In der Reformära verloren die Arbeiter der Stadt ihren Anspruch auf einen festen Arbeitsplatz und die Kooperativen auf dem Land wurden abgeschafft. Land in Staatsbesitz wurde zunehmend an private Investoren verpachtet und der Allgemeinheit entzogen. Das sorgte unter anderem dafür, dass es in China nach Ansicht des Autors wieder doppelt freie Lohnarbeiter gibt, die nach der Definition von Marx eine weitere Bedingung für ein kapitalistisches Wirtschaftssystem sind. Immer mehr Wanderarbeiter vom Land drängten in die Städte und arbeiteten in den Weltmarktfabriken. Zudem können mittlerweile einige Funktionäre und ihre Angehörigen selbst wirtschaftlich tätig werden, obwohl in Chinas Wirtschaft weiterhin Staatsbetriebe die Ökonomie dominieren. Die Staatsbetriebe dürfen allerdings ihre Überschüsse behalten, wurden zum Teil privatisiert und treten deshalb selbst in kapitalistische Konkurrenz. In Sonderwirtschaftszonen wie Shenzhen können zudem ausländische Unternehmen aus dem Westen und sogar aus dem verfeindeten Taiwan billig für den Weltmarkt produzieren. Wemheuer analysiert, dass sich durch diese Faktoren eine neue Staatsklasse herausbilden konnte, die durch die Ausnutzung ihrer Funktionärsposten zu Reichtum und Status gekommen ist. Damit ist die Volksrepublik nach Ansicht des Autors im Gegensatz zu der Beteuerung Xi Jinpings 70 Jahre nach Staatsgründung kein sozialistisches, sondern ein staatskapitalistisches Land. Was das für die Bevölkerung und die neu entstandene Arbeiterklasse in China bedeutet, reißt der Autor nur kurz in einem Kapitel an. Die Klassenkämpfe der Arbeiter in den Weltmarktfabriken in China sind eine im Vergleich zu einzelnen kulturellen Dissidenten wie Ai Weiwei und den aktuellen Protesten in Hongkong medial eher unterbelichtet und wären daher ein spannender Aspekt, der gerne mehr Raum im Buch hätte einnehmen können. Allerdings bietet das Buch einen sehr guten Überblick über 70 Jahre Geschichte und Entwicklungen Chinas und muss natürlich auf 271 Seiten an der Oberfläche bleiben. Für Leserinnen und Leser, die sich mit einzelnen Aspekten tiefer beschäftigen möchten, bietet der Autor einen beeindruckenden Anhang von über 300 Fußnoten. Den Anspruch des Autors, dass sein Buch ein Auftakt zur Debatte über das aktuelle China sein soll und kein abschließendes Urteil bieten soll, wird er auf jeden Fall gerecht. Chinas große Umwälzung bietet eine Grundlage für alle, die sich jenseits von reißerischer Verteufelung in Maos und Chinas sich auf wissenschaftlicher Grundlage ein Bild von den Widersprüchen in Chinas Gesellschaft und den ökonomischen Aufstieg machen wollen.